Warum die Wahrheit manchmal maximal für Aufregung sorgt und warum die Arbeit für Uwe Krupp in Köln nach der Hauptrunde eigentlich erst richtig losgeht und wieso an der Küste das ganze Jahr Playoffs gespielt werden. Antworten jetzt in die Eishockey-Show powered by Sport1. Hallo, Tag, Servus, Moin, guten Abend, wann immer ihr das hört, liebe Eishockey-Freunde. Hier ist die Ausgabe Covid-19 der Eishockey-Show powered by Sport1, die letzte Ausgabe der Hauptrunde. Denn nächste Woche startet ja schon Hashtag die geilste Zeit. Und wenn ich von der geilsten Zeit rede, die haben wir ja auch immer hier beim Aufzeichnen, dann kann Rick Goldmann natürlich nicht weit sein. Schönen guten Tag.
Grüß dich. Hi, Serge.
Einer fehlt.
Ich muss mal kurz vor dir was sagen, man muss auch mal was erklären, was du kannst.
Was ich kann nicht.
Du hast mich heute wieder beeindruckt, jetzt war ich einmal nicht da, schon hast du einen neuen Special-Effekt. Man muss sich vorstellen, tatsächlich, obwohl der Podcast jetzt quasi erst startet und bei 1:04 steht, heißt, er spricht, um was es in dem Podcast geht und der Outcome des Podcasts, die Inhalte, spricht er einfach vorher ein. Mhm. Also du hast eine arrogante Selbstsicherheit in dem Podcast. Du weißt ja nicht, vielleicht zerschieße ich dir den kompletten Inhalt.
Das ist richtig, aber normalerweise würde man so ein Intro ja erst später sprechen.
Und dann vorklippen.
Richtig.
Meine ich.
Aber wir sind so professionell, wir machen das ja als One-Taker. Wir wollen nicht schneiden, wir machen das in einem durch. Und deshalb müssen wir vorher schon wissen, was wir nachher fragen und was auch die Antworten sind.
Ja.
Was manchmal schwierig ist.
Auf das wollte ich gerade hingehen. Ja. Also das ist ziemlich beeindruckend, dass du das so fährst. Ja. Also mit einer wirklichen Arroganz im Stimmlaut.
Ja, du, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich ja letzte Woche hier an der Drehorgel der Alleinunterhalter war.
Ja, ich habe es gehört, es war schön.
Ja, technisch sehr sauber. Heute immerhin als Duo Infernale, Sascha Bandermann und Rick Goldmann, wie immer mit unseren drei Problemen, oder?
Was wären die? Warte mal schnell. Nicht wundern, wenn das Geräusch kommt, das ist das Desinfektionsspray für die Hände. Das ist der desinfizierteste Podcast, den es gibt übrigens, den Sie momentan draußen hören können. Wir können Ihnen hundertprozentig garantieren, dass durch die Leitung keine Viren kommen.
Das stimmt.
Wir haben das extra checken lassen.
Vom Bundesgesundheitsministerium. Er ist abgenommen.
Persönlich.
Genau, also wenn der auch am Donnerstag, heute ist ja Mittwoch, wo wir aufzeichnen, am Donnerstag wird der Podcast gedroppt, wie ich ja gelernt habe, wie man in der Podcast-Fachsprache sagt, dann wird der natürlich ohne irgendwas, also der wird clean gedroppt.
Ja,
so, haben wir das auch aufgeklärt.
Das haben wir aufgeklärt und die Liga selbst hat sich auch schon ein bisschen aufgeklärt, muss man sagen. Es hat sich in der Tabelle tatsächlich, und wir sprechen jetzt am Mittwoch, also am Donnerstag kommt er raus, aber auf jeden Fall vor den letzten beiden Spieltagen, wir wissen fix, erster ist München, wir wissen fix, die ersten vier mit Heimrecht im Viertelfinale ist München, Mannheim, Straubing und Eisbären.
Jo.
Und wir wissen fix, die vier Clubs, die Playoffs nicht erreichen, Schwenningen, Iserlohn, Krefeld und Köln. Also das heißt, es wird sich an dem letzten Wochenende tatsächlich nur noch ein paar Sachen verschieben, aber durchaus interessante, weil zum Beispiel Club wie Ingolstadt definitiv noch die Möglichkeit hat, wirklich die fixen Playoff-Plätze, sprich Platz 6 zu erreichen. Und das wird auch eine Frage sein, wenn wir da später mit jemandem sprechen, der in Bremerhaven ist, der momentan noch auf dem 6. Platz sitzt.
Genau, das ist eh überraschend, weil die hatten ja die kurze Krise, hatten einen extrem schlechten Februar, muss man sagen, wo sie viel von dem Polster, was sie so hatten, wo es ja auch mal Richtung Platz 4 die ganze Zeit ging sogar, wo du dann noch ganz anders an die Playoffs vielleicht rangehst. Dann haben sie es ein bisschen eingebüßt, aber jetzt am letzten Wochenende zweimal gewonnen. Ich glaube gegen Straubing und gegen Düsseldorf. Das waren natürlich dann überragende Punkte auf dem Weg, doch einigermaßen vielleicht jetzt in dieses Wochenende reinzugehen zu den letzten zwei Spieltagen. Ja, mit breiter Brust. Du bist 3 Punkte vor Ingolstadt. Also Bremerhaven kann da aus eigener Kraft das Viertelfinale direkt klar machen. Kommen wir nachher drauf, weil das wäre dann doch schon historisch für die, weil sie waren ja immer in den Playoffs, aber dann zum ersten Mal eben direkt über das Viertelfinale.
Ja, und man muss es schon sagen, also es ist immer wieder überraschend, dass Bremerhaven, ist jetzt eine gewachsene Mannschaft über einige Jahre, aber dass sie trotzdem so konstant dabei bleiben. Weil wenn man mal auch drauf schaut, da werden die ersten drei Reihen werden schon total überforciert, also von den Spielzeit her. Ja. Und deswegen war vielleicht auch mit ein Grund, warum in den letzten Jahren immer so eine kleine Delle gegen Ende der Saison kommen ist, wo die Spieler einfach vielleicht platt sind. Mhm. Ja. Aber du hast es angesprochen, jetzt haben sie wieder einen Weg gefunden, nach vorne zu gehen. Ich glaube, 2 starke Torhüter dabei, ist durchaus interessante Mannschaft, wie sie sich auch entwickelt hat und da werden wir später einen der Akteure noch hören.
So sieht's aus, ein Verteidiger und vielleicht somit das Gesicht auch der Fishtown Penguins Bremerhaven. Werden wir nachher mal an der Küste hochcallen?
Das Gesicht Des Fisches. Das heißt ja ein Fischgesicht.
Habe ich jetzt überhaupt nicht
gesagt. Hast du gesagt?
Nein.
Ja.
Da kommt nur so ein kranker Kopf wie du drauf, dass das irgendwie eine Verbindung gewesen
Moment mal.
Wäre.
Du hast gesagt,
ich beleidige doch nicht irgendwie vorher meinen Gesprächspartner, Moment. Bevor ich ihn überhaupt angerufen
doch,
habe.
Doch, das hast du letztes Mal im Fernsehen auch gemacht, beziehungsweise die haben sie danach dann beleidigt. Ja. Ich habe es doch live gesehen im Fernsehen. Da hast du wieder Leute, hast dir alles aus der Nase rausgezogen und danach haben sie sich untereinander beleidigt,
Moment.
Weil du Spalter im Fernsehen
ja.
da wieder die Leute bloßstellst.
Ja, ja, der alte Wadenbeißer.
Ne? Ja,
habe ich drin gehangen in der Wade und nicht nachgelassen. Also um das kurz aufzuklären, ich weiß nicht, ob das alle so mitbekommen haben, aber es gab natürlich einen kleinen Disput jetzt zwischen Schwenningen und Wolfsburg aufgrund der Tatsache.
Und wer ist schuld?
Ja, lass mich kurz einordnen, aufgrund der Tatsache, dass der Torhüter, der noch aktuelle Torhüter der Wild Wings, Dustin Strahlmeier in der kommenden Saison für die Wolfsburger Grizzlies spielt. So, das ist erstmal Fakt und das ist auch schon das ein oder andere Mal von verschiedenen Medien, also in den Zeitungen, auch natürlich in den regionalen Zeitungen, immer wieder thematisiert worden. Sprich, also dieses Gerücht gab es schon länger. Ob man das jetzt nur als Gerücht deutet oder ob man das schon als halben Fakt deutet, das ist jetzt vielleicht dann jedem selbst überlassen. Aber natürlich gab es dann das Spiel Schwenningen gegen Wolfsburg letzten Donnerstag, First Row Live Spiel bei Magenta Sport. Und da habe ich moderiert und dann habe ich natürlich den ersten Gesprächspartner in der Drittelpause, Christoph Sandner, den Geschäftsführer von den Wild Wings, gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Wollten Sie oder konnten Sie das den Strahl mal nicht halten? Das war mit einem großen Lächeln formuliert. Also im Sinne von, ich zünde jetzt mal kurz so eine Nebelgranate, mal gucken, was er sagt. So wie man das halt auch in der Interviewtechnik, wenn ich das jetzt so hochtrabend sagen will, mal ab und zu tut. Daraufhin hat er gesagt, Mensch, da wissen Sie ja mehr als ich. Da ist ja noch nichts bestätigt und da habe ich nur gesagt, ja Mensch, aber das ist ja durchaus auch etwas, was man so hört und wir hören uns ja auch um, wir liegen ja jetzt auch nicht nur im Bett und auf der Nase und kümmern uns um die Themen und dann ist das eher erstmal so, wie soll ich sagen, versandet. Also sprich, er hat es natürlich nicht zugegeben, was ja auch okay ist, ein Stück weit, die Aufklärung kommt gleich und dann gab es in der zweiten Drittelpause das Interview mit Charlie Fliegauf.
Also ganz kurz, wenn Sie daheim jetzt fragen, was zum Teufel war hier los, ganz einfach, Sesch hat ein Spiel gemacht. Es hat Schwenningen gespielt, es hat Wolfsburg gespielt. Sehe ich das
ich
richtig?
Ich erzähle die Geschichte doch gar nicht.
Ja, ich konnte nicht mehr folgen. Deswegen möchte
warum?
Ich
will doch nur sagen,
und in der zweiten. Ich möchte zusammenfassen.
In der zweiten Drittelpause habe ich dann Charlie Fliegauf
interviewt. Ja, war das Spiel Schwenningen gegen Wolfsburg.
Habe ich doch vorher erzählt.
Ja, ich konnte es nicht merken. Und der Sandy hat gesagt, der Strahli weiß ja nicht, was da passiert.
Genau, also gibt sozusagen da nichts Neues. Da wüsste ich mehr als viele andere, weil es ist ja nicht offiziell.
Ich habe nur das Interview in der zweiten Drittelpause gesehen. Ich wusste von dem ersten gar nicht.
Ja.
Das ist ja noch viel lustiger jetzt.
So, und daraufhin sagte Charlie Fliegauf auf eine Nachfrage, als ich sagte, ist denn der aktuelle Torhüter Ihres Gegners der neue Torhüter für Ihre Mannschaft? Und darauf sagte er, ja, schon, wir gucken mal, sieht gut aus. Und ja, wir haben auch vor dem Spiel gesprochen. Und so auf Nachfrage dann nach dem Motto, er kommt. Kommt zu uns, hat das dann bestätigt.
Ja, nachdem du vier, fünf Mal brutalst
investigativ in der Wade drin
nachgehakt hast. Ja.
Nein, und daraufhin gab es so einen leichten Disput, weil die Wild Wings dann das nicht so ganz als sauber betrachtet haben, dass ein Verantwortlicher das sozusagen beim Medienpartner in der Live-Sendung schon raushaut, obwohl eigentlich verabredet war, dass es erst am nächsten Tag um 12 Uhr per Pressemitteilung rausgeht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein Ding, was mir oft aufstößt. Ich mag beide sehr gern, also das liebe Grüße auch nach Schwenningen an Christoph Sandner, ich finde, da waren sie so ein bisschen drüber, weil natürlich ist es anders verabredet und normal soll man sich auch an Verabredungen halten, aber...
Das ist ja klar, sonst würde einer nicht kommen.
Genau.
Wenn wir jetzt heute abends zum Essen verabredet
richtig.
Sind, kommt der einer dann. Ne?
Aber wenn du doch jetzt an diesem Tag vorher von einem Reporter, worauf man sich übrigens auch vorbereiten kann, ist ja eigentlich nachvollziehbar, dass wenn die Mannschaften gegeneinander spielen, dass das ein Thema werden könnte. So, wenn du dann darauf angesprochen wirst... Finde ich schon auch okay, wenn dann irgendjemand auch sagt, pass mal auf, das ist jetzt 10 Stunden vorher. Warum soll ich jetzt dem Menschen nochmal ins Gesicht lügen?
Und allen anderen Zuschauern auch.
Und allen anderen Zuschauern auch. Da finde ich, kann man schon auch mal dem Medienpartner sagen, jo, da haben sie jetzt recht, weil das stimmt, die Frage ist berechtigt, er kommt zu uns und wir wollten es eigentlich morgen bekannt geben, aber vielleicht hätte er den Nachsatz noch sagen sollen, dann wäre auch klar gewesen, wie die Absprache war, aber meine Güte, der Mann ist ja auch mitten im Spiel, ja, Charlie macht ja auch noch hinter der Bande auch noch ein paar Jobs.
Wasser auffüllen, oder?
Was?
Was macht er?
Er steht hinter der Bande, ist bei der Mannschaft. So, ja, und dann kommst du
aber
da
er
hoch,
macht ja,
bist in der Kabine,
beobachtet rennst. Mit, also der macht jetzt keine Betreuer- oder Wasserjobs oder so. Ich frage nur.
Nee, das kaut ein bisschen rum, glaube ich. Ja. Aber dann geht er trotzdem in
die Kabine. Ich möchte dich doch bloß ein bisschen veräppeln, weil du das jetzt so ernst machst.
Ich will da, ja, weil mir so sowas echt wichtig ist, weil ich es immer total schade finde. Man hat so ein gutes, und das ist ja auch das Schöne, man hat so ein gutes Miteinander. Mhm. Und dann ist es doch überhaupt nicht dramatisch, wenn man dem Medienpartner eben auch mal dann sagt, ja, das stimmt. Und da hat man ausnahmsweise mal eine Meldung vielleicht paar Stunden vorab. Und ganz ehrlich, da ist ja nicht Rocket Science jetzt, wo man irgendwie die ganz große Formel verrät, ne? Was schon 3 Wochen vorher in den Zeitungen geschrieben wurde. Also das habe ich nicht so ganz verstanden, aber ist dann ja auch nur meine Meinung.
Ja, also ich glaube grundsätzlich ist es sowieso, also man weiß ja vor allem auch, wenn man sich jetzt wirklich dafür interessieren würde als Ex-Spieler oder als Spieler vor allem, weißt du ja in der ganzen Liga, was los ist. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Also wo jetzt wer hinwechselt, wissen eigentlich alle. Man hält sich eigentlich bloß dran, dass man sagt, naja, das weiß ich nicht, oder so jemand wie ich, dass ich es wirklich mehr merken kann. Also ist bei mir ist wirklich so, ich gehe in die Kabine, ich gehe irgendwo rein und sage, oh, hast du gehört, der hat für da und da, hat er da und da unterschrieben für so und so viel Geld. Und dann sage ich zu dem, nee, das gibt's ja nicht. Dann gehe ich raus, mache ein Drittel und in der Drittelpause treffe ich jemanden, der erzählt mir die gleiche Geschichte. Und ungelogen sage ich zu dem, nee, das hätte ich nicht geglaubt. Und mir ist nicht klar, dass mir die Geschichte vorher schon mal erzählt wurde, weil es mich zum Teil echt nicht interessiert.
Ja,
aber auch,
ich kann nicht,
aber es hat einfach wirklich, es hat wahrscheinlich auch Kapazitätsprobleme.
Ja, ich kann da auch ganz kurz noch sagen, ich bin zu dem Spiel auch gefahren und hatte total vergessen, dass Felix Brückmann ja schon klar für Mannheim ist. Im Auto auf einmal sagt der Fetzi zu mir, ja, der spielt ja dann für Mannheim. Ich so, ach ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Weißt du, manchmal entfallen einem so Dinge, die halt schon seit Monaten klar sind. Meine Güte, ja, ist da auch erst nächste Saison
alles. Ganz ehrlich, ich finde es auch nicht schlimm und manchmal ist es auch so, ist es Teil des Geschäfts, dass die wechseln. Ich meine, inzwischen gibt es einige Clubs, die absolut das nicht mehr so machen, dass sie wirklich die ganze Zeit das nicht bekannt geben, sondern die begeben es bekannt, wenn sie unterschreiben. Das ist denen auch relativ wurscht. Ich finde das auch relativ logisch.
Der Leube liefert doch auch ab, obwohl schon ganz lange klar ist, dass er wechselt.
Ja, ist letztes Jahr schon bekannt.
Und spielt trotzdem eine so gute Saison.
Mit Mannheim, absolut, bin ich bei dir. Ja. Deswegen, ich weiß es auch nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, einen Zuschauer anzulügen.
Ja.
Also,
manchmal musst du es, das ist okay. Das gehört auch zum Lügen. Bis zu einem bestimmten Punkt ist es auch mal okay, finde ich.
Ich glaube, du kannst sagen, nee, lügen, glaube ich, muss man nie.
Nicht
lügen. Warte mal schnell, jetzt sage ich mal, weil kurz hast du 10 Minuten sprechen dürfen über das Thema.
Schluss aus.
Ich glaube, lügen muss man nie. Man kann auch sagen, hör mal zu, ich möchte mich dazu nicht äußern. Mhm. Ich äußere mich dazu morgen oder, hör mal zu, das ist ein Thema, dazu gibt es momentan keine Stellungnahme. So eine Sachen kannst du machen.
Das stimmt.
Aber du kannst nicht das Gegenteil behaupten. Warum?
Ach
das
so,
macht doch gar keinen Sinn.
Ja, okay, da bin ich bei dir, genau.
Ja. Aber apropos bei dir, du bist bei mir, aber wo ist der Dritte? Wo ist der Dritte? Wo ist der Dicke, der da immer sitzt?
Two out of three ain't bad, hat schon Meatloaf gesungen.
Und der normalerweise immer die Gummibälle rein. Wollen wir mal anrufen?
Die habe ich aber jetzt hier schon aufgemacht. Natürlich ohne tierische Gelatine, ist ja klar.
Ja, und so luftdicht verpackt, damit nicht irgendwo irgendwas reinfliegen kann.
Ich rufe den Basti mal an.
Ja, ruf ihn mal an. Fragen wir mal, der ist heute privat unterwegs. Vielleicht hat es mit seinem Geburtstag zu tun.
Ja, also während wir jetzt aufzeichnen, hat er
dann... Wird er 44?
Wird er 44. Ja. Also am Donnerstag, wenn der Podcast gedroppt wird.
Ja. Da könnt ihr ihm alle gratulieren, dann wird er sich freuen.
Also haut ihm die Accounts voll.
Also ich glaube, dass der...
Falls es überhaupt jemals klingelt.
Ich glaube, der macht große Vorbereitungen für den Geburtstag.
Ja, und der Rick.
Hi.
Hallo Basti.
Tag.
Hey.
Hey Männer.
Das ist schön, dass wir den dritten der Sportfuzzis auch noch kurz am Hörer haben.
Ja.
Ja. Du, wir haben gerade gerätselt, du bist wahrscheinlich dramatisch in den Vorbereitungen, oder? Weil es werfen ja große Ereignisse die Schatten voraus, also mehr geht ja eigentlich nicht. Das wird ja sicherlich das Highlight deiner Karriere, oder?
Morgen? Also jetzt am Tag
des Drops? Also jetzt am Donnerstag quasi.
44 Jahre alt und wir gehen davon aus, dass du momentan im Supermarkt bist und dich vollstopfst mit Party Gedöns uns morgen alle einlädst zum 44. Ist das richtig?
Das ist da absolut nicht richtig, natürlich.
Also du feierst nicht, wolltest du sagen. Oder feierst du und lädst uns nicht ein?
Nee, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gefeiert habe. Das ist wirklich ewig her. Aber ihr wisst ja, ich mache ja immer im Sommer mein Sommerfest, aber da seid ihr ja nicht gekommen.
Also immer, weiß ich nicht, war ich einmal eingeladen und da bin ich nicht gekommen, das ist richtig.
Genau.
Ja, schön gesetzt, so dass man eigentlich kaum gehen kann vom Zeitpunkt her in die großen Ferien. Und einmal, ich wusste auch nicht,
dass das immer ist. Nee, das ist falsch, das war im Juli, da sind noch keine großen Ferien.
Ja, für mich schon, für mich sind da quasi
das ganze Jahr. Okay, weil es eine schlechte Ausrede, Goldi.
Aber ich weiß, dass der Goldi noch neu im Schulbereich Bayern ist, deswegen ist es auch noch zu verzeihen.
Das stimmt. Okay, also morgen.
Der wird sich dran gewöhnen.
Also morgen beziehungsweise heute, wenn der Podcast online ist, dann feiert Basti Schwele keinen Geburtstag. Insofern können wir natürlich nur alle genau. Hörer und Hörerinnen aufrufen, Basti Schwele einfach recht herzlich zum Geburtstag zu gratulieren.
Kommt vorbei bei ihm und genau. bringt ihm Geschenke.
Und singt einfach über Twitter auch was ein.
Social Media.
Nicht, aber könnt ihr trotzdem Social Media.
Ja, ich empfange auf meinem Balkon weiß und winke dann wie die Queen so ein bisschen runter.
Oh ja, das ist gut.
Das könnte man machen, natürlich.
Ja, mit so einem Pimps in der Hand und dann so ganz so royal von unten runter. Von
genau,
unten runter.
Royal.
Sehr schön.
Genau.
Sehr schön. Basti, wir haben gerade schon ein bisschen geschnackt hier über die Liga und über ein anderes Thema, aber das wollen wir jetzt nicht nochmal aufgreifen. Haben schon mal so ein bisschen, ja, hier, wie soll ich sagen, einfach mal den Überblick gehabt rund um die Playoffs, die ja anstehen. Wie gehst denn du eigentlich in die letzten zwei Spiele?
Ich gehe mit dem Ricky in die letzten beiden Spiele und zwar in der Konferenz.
Oh, okay.
Tatsächlich. Ja, wir haben ja Freitag und Sonntag sind ja jeweils die 7 Spiele und wir bringen beide in der Konferenz bei Magenta Sport, was sehr geil ist, was sehr anstrengend auch ist. Und es wurden ja heute Vormittag auch schon die Themen durchgesprochen, wie wir das angehen werden. Wir werden das sehr mal tatsächlich ein bisschen statistisch angehen. Oder Rick, ist richtig, wir gehen auf die Topscorer, Topverteidiger, Top-Torhüter ein bisschen ein, aber natürlich lassen wir nicht außer Acht, wo es noch um was geht. Und es geht ja tatsächlich noch ein bisschen um was. Nachdem Berlin zwar jetzt gewonnen hat, ist das schon ziemlich fix, dass die oder ist fix, dass die Vierter sind.
Ja.
Können theoretisch sogar noch Dritter werden, aber was da zwischen Platz 5 und Platz 9 los ist, ich glaube, das wird uns bis zur letzten Sekunde vermutlich in den Bann des Eishockeysports ziehen.
Aber Basti, das ist doch ein guter Ding. Dann lass uns doch mal zu dritt ein bisschen so festlegen. Lass uns mal statistisch schauen, was glauben wir denn, wer wird statistisch gesehen vielleicht der beste Stürmer und wer war für uns wirklich der beste Stürmer, so wenn wir jetzt die Wahl hätten, wo die ja immer von der DL ausgezeichnet werden. Also momentan, 2 Spieltage vor Ende, Chad Costello führt mit 52 Punkten, Wayne Simpson dahinter mit 51 Punkten, dann kommt Nöbes, Rendolic und Pieta, um die Top 5 zu nennen. Wie glaubt ihr, geht dieses Rennen aus?
Schwierig, schwierig. Der Nöbi ist wieder brutal drauf. Ich meine, der hat am Dienstag wieder 3 Punkte gemacht oder waren 3 Toren beteiligt. Also es ist wirklich eine sensationelle Saison, die der spielt. Der Chad Costello, der ist auch irgendwie nicht aufzuhalten, aber Wahnsinn finde ich, was der Wayne Simpson gerade für eine Aufholjagd macht. Der hat jetzt in 8 Spielen in Folge gepunktet, hat in den letzten 2 Spielen irgendwie 4 Tore geschossen. Ich tippe fast, weil es bei denen halt auch noch um so viel geht. Das heißt, die müssen noch richtig Gas geben. Ich tippe dieses Jahr fast auf den Wayne Simpson.
Scheiße, du hast es auch noch so erklärt wie ich. Ich bin auch auf Wayne Simpson.
Entschuldigung.
Ich bin auch genau das Gleiche. Und man muss noch dazu sagen, er hat wirklich einen brutalen Lauf. In den letzten 2 Spielen 4 Tore noch erzielt. Da waren auch brutal geile dabei, aber die Art und Weise, wie er auch spielt, das ist so einer, der hat sich brutal gesteigert. Wir haben ihn ganz am Anfang beim ersten Interview gesehen, Basti, da haben wir hingeschaut, dann ist er daherkommen, hat eher so ausgeschaut, ob er zu viel wiegt, als wie zu wenig, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Beim ersten
ich weiß Interview, wir haben uns damals gefragt, wer ist das da im Interview? Ja. Wer ist der Typ?
Ja. Er hat so ein bisschen Busfahrerstatur gehabt, muss man. Ja, tatsächlich, weil er daherkommen ist, auch, und jetzt ist nichts gegen einen Busfahrer oder gegen Wayne Simpson, ist einfach lustig gesagt, er ist ein bisschen daherkommen, so mit einer kurzen Hose und dann hat er so Schlabberklamotten angehabt und die Mütze auf 7:30 und er war eher also er hat vom Gesicht her eher schon ausgeschaut, ob er.
Hausbäckig ist ein schönes Wort.
Ja, genau, also nicht unterernährt ist, mal zu sagen.
Genau.
Aber jetzt anscheinend kommt er immer mehr in Form und die Art und Weise, wie er spielt, ist echt genial. Und deswegen bin ich da ein bisschen bei, also ich bin eigentlich hundertprozentig bei dir. Bei den Toren, da ist es auch sehr eng. Rendulic, 27 momentan, Urbasch, Parks mit 26. Gibt es da einen Favoriten?
Kommt nicht direkt dahinter Elis auch?
Da kommt Nöbels und dann Elis, ja, die sind ein bisschen dahinter, also Nöbels mit
23. Ja, da ist der Nöbi auch noch dabei mit 23,
genau.
Im Übrigen, aber...
Ich glaube, dass Rendulic macht.
Ich glaube es auch.
Der hat so einen Lauf auch über die ganze Strecke jetzt hinweg, seit Mitte Dezember, das ist echt beeindruckend. Und ja,
der hat so eine krasse Streak mit, glaube ich, 14 Spielen.
Hat er gehabt, ja. Die ist Mitte Februar dann Ausgang.
Immer gepunktet hat, genau.
Fangquote...
Ja, also
Entschuldige, ja.
Ja, na, Torschützen glaube ich auch, dass der Rendulic, die spielen noch in Iserlohn und dann zu Hause gegen Schwenningen. Ja. Schwenningen hat sich zwar gegen München nochmal aufgebäumt, man hat aber, glaube ich, jetzt gegen Berlin gesehen, dass die Jungs durch sind. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Rendulic vielleicht da nochmal an dem Wochenende 3 legt und sogar die 30er-Marke knackt.
Also her.
Sehr cool.
Toll, der Fangquote immer noch. Genau, das ist auch Kopf-an-Kopf-Rennen, muss man sagen, zwischen Matthias Niederberger und Deni aus den Birken jetzt bei der Fangquote.
Ja.
Sehr nah zusammen, beide um 93%. Bisschen Abstand Andreas Jenicke dahinter bei den Iserlohn Roosters mit 92,6%.
Wobei man natürlich beim Deni einordnen muss, ja, der hat nicht so viele Spiele gemacht.
Richtig.
Ne? Also im Vergleich jetzt zu einem Niederberger, der glaube ich 44 Spiele gemacht hat, genau.
Genau. Bei den Gegentorschnitt ist es auch so, dass Niederberger leicht vor Deni aus den Birken ist. Also auch da.
Ja, ich finde es umso erstaunlicher und finde diese Zahl sensationell vom Andi Jenicke, weil als Torhüter bei einem schlechten Team, die immerhin 13. nur sind, nicht viele Siege gefeiert haben, da noch so eine gute Save Percentage zu haben, das ist echt Hut ab. Der spielt eine hervorragende Saison. Und wie wir wissen, Rick, ich meine, da haben wir auch die ganze Saison drüber diskutiert, dass der Andrew Peters am Anfang echt stark gehalten hat für Iserlohn und der Andi Jenicke da kaum zum Zug gekommen ist. Und umso cooler finde ich, wie er dran geblieben ist. Wir hatten ihn ja auch neulich jetzt im Podcast, dass er dran geblieben ist, dass er gefightet hat, gekämpft hat. Die Zahlen sprechen durchaus für ihn. Und ich finde das sogar ein größeres Achievement eigentlich von einem Andi Jenicke da über die komplette Saison. Der hat jetzt echt viele Spiele auch gemacht, weiter so eine gute Safe Percentage zu halten. Das ist schon richtig gut.
Ja,
das
stimmt. Ja. Trifft auch so ein bisschen auf Olivier Roach zu, finde ich, ne? Der extrem viele Spiele auch gewonnen hat für Augsburg und gut gehalten hat. Ja, sehr schön. Super. Haben wir das so ein bisschen eingeordnet?
Dann würde ich sagen, wir verabschieden Basti wieder, weil es wartet schon jemand an der Telefonleitung.
Ja, ja, er ruft von selbst schon an. Ne? Er will unbedingt mit dir sprechen wollen.
Soweit sind wir noch nicht, oder?
Nein. Aber Basti, dann kauf weiter ein für deinen Geburtstag, zu dem wir nicht kommen dürfen. Und ja.
Wir kommen so machen wir es, genau.
Wir kommen einfach.
Wir gehen einfach hin.
Mich hat noch nie interessiert, ob mich jemand einlädt. Ich gehe da hin, wo ich will.
Wir wissen, wo dein Auto steht und wir wissen auch, wo du wohnst.
Ja, das weiß ich. Aber ob ich da bin, ist die andere Frage.
Wo bist du denn? Aber aufpassen, wo du hinfährst momentan.
Du, ich glaube, ich gehe aufs Eis schön morgen Abend als eigenes Geburtstagsgeschenk.
Aufs Eis? Muss aufpassen.
Ja, schön.
Tröpfchen zu meinen Freunden.
Von den Old Stars nach Klostersee schön aufs Eis und fertig.
Genau, geh mal zu deinen Freunden.
Genau.
Alles klar.
Basti, tschüss. Ciao.
Jungs, bis dann. Ciao, ciao.
So, Basti Schwede. Also, 44 Jahre jung. Das blühende Leben.
Ja, das ist der Geldschein, den er dabei hat.
So, jetzt hatten wir eigentlich direkt die Telefonverabredung, die müssen wir jetzt auch einhalten.
Ja.
Wir wollen nämlich sofort über die Kölner Haie sprechen. Ich habe es ja schon in meinem Teasing vorne vorweggenommen, über was wir sprechen werden. Nee. Nein, Uwe Krupp war natürlich das Thema der letzten Tage und natürlich auch der letzten drei Spiele mit den Kölner Haien. Nach der Demission von Mike Stewart hat er drei Spiele bisher absolviert mit den Haien, drei Siege eingefahren. Und da wollen wir mal nachfragen, oder hast du vorneweg noch eine
Meinung? Nee, lass doch mein Uwe.
Genau, also mal hoffen wir mal, dass er schon wieder runter ist vom Eis. Und dass er natürlich in den Katakomben.
Oder dass er auch das Telefon gibt.
Trainingsgeländes, genau.
Klingelt.
Ja.
Hallo.
Uwe, hier ist der Sascha Bandermann und der Rick Goldmann, die Eishockey-Show. Grüß dich.
Sascha, hallo.
Hallo.
Rick, hallo.
Hey, Uwe, hallo. Grüß dich.
Danke, dass wir die Zeit bekommen. Gerade vom Eis gekommen oder wie war es gerade?
Ja, ein paar Minuten. Ja, ich bin gerade aus meinem Büro raus, weil die sitzen da und quatschen.
Okay.
Brauchen wir Ruhe oder soll ich mir ein ruhiges Plätzchen suchen?
Ja, so einigermaßen. Dauert jetzt auch nicht dramatisch lange, aber vielleicht so, dass wir einigermaßen Empfang haben, dann ist es schon mal super.
Ja, die fahren uns. Ciao. Ich setze mich hier in die Ecke rein. Ich setze mich hier hin.
Wunderbar. Oh, und Anruf fehlgeschlagen. Guck mal.
Die Ecke ist falsch.
Die Ecke war nicht gut. Probieren wir direkt nochmal. Bäb, bäb, bäb. Herrlich. Aber das ist ja, deshalb sage ich, das ist ein Live-Podcast. Ja? Manche Dinge kannst du nicht vorhersehen. So, nächster Versuch. So, da sind wir wieder.
Sascha?
Jetzt klappt's wieder, Sascha, oder?
Sorry.
Kein Problem.
Ja, müsste gehen. Ich bin jetzt, habe jetzt hier eine Ecke irgendwo in der Kabine. Das müsste gehen.
Okay, sehr schön. Ja, super, dass wir ein bisschen schnacken können. Ich habe gerade schon eingangs gesagt, drei Spiele gemacht, drei Siege eingefahren. Ich meine, du hast ja jetzt sozusagen mit der Mannschaft auch nur fünf Spiele insgesamt. Das letzte Wochenende steht ja jetzt noch bevor. Was ich mich so gefragt habe, so auf die Schnelle, wenn man da so ankommt und das ja alles auch so ein bisschen sehr, sehr fix gehen muss, von Prag dann nach Köln gefahren und sofort eine Mannschaft übernehmen und sofort auch natürlich ein Spiel coachen. Wie holt man sich eigentlich schnell einen Überblick über so eine Mannschaft in so einer Situation?
Ich glaube, eine Sache, die geholfen hat, das ist nicht alles befremdlich für mich. Ne? Also in den Jahren, wo ich jetzt hier aus Köln weg bin, hat sich jetzt nicht so viel getan. Du kennst ungefähr die Hälfte der Mannschaft. Mhm. Kennst du entweder aus der Zeit in Köln, aber auch viele noch aus den U-Mannschaften, wo ich als Assistent gearbeitet habe oder noch mit der Nationalmannschaft. Also du hast schon noch einen ganz guten Überblick über 50% der Truppe. Und die durch die Spieler, die jetzt als Ausländer hier spielen, die kennst du auch, als dass du dagegen gecoacht hast. Also es ist nicht alles so fremd. Jason Axton kenne ich aus der Ontario Hockey League. Von daher, wie soll ich sagen, es gab schon viele Ansatzpunkte, mit denen man arbeiten konnte.
Aber trotzdem von der Herangehensweise. Ich meine, normalerweise fängt man die Saison gemeinsam an. Du kannst die Spieler mitplanen. Du kommst mehr oder weniger im Juli rein. Dann kommen die Spieler langsam an. Man hat so eine quasi, ich sage mal so von 10% Steigerung auf 100% in die Saison. Jetzt kommt man als Trainer mitten in der Saison rein. Inwiefern ist das für dich anders?
Rick, du hast ja schon den Satz begonnen mit normalerweise. Ne? Das ist ja schon im Trainergeschäft ist das ja schon eine Seltenheit, dass alles abläuft in normalen Bereichen. Das ist ja, immer irgendetwas, wo du dich drauf einstellen musst, eine neue Situation. Ist ja auch immer irgendwas mit der Mannschaft, ob es Verletzte sind oder Spieler unterwert, überwert, was auch immer es ist. Also das ist, ich glaube, dieses normalerweise, und so sollte es sein, glaube ich, das läuft in ganz wenigen Fällen aus, wo du jetzt diese Konstanz hast, wo die Trainer für Jahre über bei der gleichen Mannschaft sind. Aber in der Regel geht es ja um 2 Jahre hier, 2 Jahre da. Und von daher ist die Arbeit als Trainer auch ist nicht so komplett neu, dass du einfach in das Umfeld reinkommst, verschaffst dir den Überblick über die Mannschaft, sprichst mit den Jungs und dann versuchst du der Sache natürlich auch irgendwie recht früh den Stempel aufzudrücken.
Inwieweit hast du dir vielleicht auch viele ältere Saisonspiele so in einer schnellen Zeit reinziehen müssen über jegliche Art von Medien, dass du einfach schnell weißt, wo die Mannschaft welche Probleme hatte und wer wo wie funktioniert?
Ich habe das gar nicht gemacht. Ich habe, wie gesagt, ich kenne die Jungs, ich kenne viele von denen aus, seitdem sie, was weiß ich, 13, 14 Jahre alt sind. Ja. Und von daher ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern ich weiß, konnte mir recht gut einen Überblick verschaffen. Die sind in guter Verfassung, die sind in guter Form. Ich denke, die Grundvoraussetzungen sind da. Und ja, und dann einfach mit ihnen sprechen und ein paar Stellschrauben drehen, was weiß ich, einen Hebel umlegen irgendwo, dass sie eine Sache anders angehen auf dem Eis. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, war der auch die Information jetzt an die Mannschaft, das sind eher Prinzipien als jetzt genaue Details. Und das können sie umsetzen.
Bist du trotzdem, wenn du jetzt ganz ehrlich bist, überrascht, dass du in den ersten 3 Spielen gleich alle 3 gewonnen hast? Also ich meine, du weißt ja, jeder spricht über diese Niederlagenserie davor und dann kommt man natürlich, dann hofft man natürlich, dass es gut läuft und natürlich gehst du vor allem auch immer rein, dass du das Spiel gewinnst, aber dass du dann doch so souverän auch in den 3 Spielen bist gegen starke Gegner, ist es ein bisschen überraschend vielleicht?
Ja, da hilft natürlich diese Niederlagenserie. Also in dem Fall, glaube ich, rein psychologisch gesehen, ist es, dass die Spieler A, total wach sind. Natürlich in dem Moment, wo ein Trainerwechsel kommt, natürlich auch ein gewisses Signal gesetzt wird. Und dann hast du die Jungs natürlich auch, wie soll ich sagen, mit voller Aufmerksamkeit und die sind total offen gegenüber, was jetzt kommt. Und kommt noch Energie in die Mannschaft rein. Und ich glaube, das wichtigste Tor, das war das erste Tor, das wir geschossen haben. Ja. Dass du nicht im ersten Spiel gegen Wolfsburg, dass du, wenn du zurückfällst, dann läuft wieder dieser Film ab hinter den Augen oder die Gefahr besteht, dass dieser Film abläuft. Mhm. Aber mit dem ersten Tor kam dann direkt ein bisschen Mut in die Sache rein und dann mit dem zweiten oder dritten Tor spielen die natürlich dann auch unbefreit. Und es gibt nicht so viele Mannschaften, die zu der jetzigen zum jetzigen Zeitpunkt der Saison unbefreit aufspielen. Die Mannschaften, die oben stehen, versuchen ihre Position zu halten, kämpfen um Positionierung, Heimvorteil oder nicht. Die Mannschaften in der Mitte kämpfen um direkte Qualifikation oder müssen sie in die Pre-Playoffs rein. Mhm. Und die Mannschaften unten versuchen irgendwie reinzurutschen mit einer Chance. Also, wobei wir, ich glaube, die Mannschaft, jetzt die Kölner Mannschaft in der, zu dem Zeitpunkt, wo ich es übernommen habe, da war die Ausgangsposition eigentlich etwas, ja, ich würde sagen, hoffnungslos, aber sehr schwierig. Das wusste jeder. Und von daher ging es wirklich darum, uns noch irgendwie eine Chance zu geben. Und das ist dann auch, gibt dann auch Energie. Und wie gesagt, wenn dann ein bisschen Erfolg da ist, dann nehmen sie es natürlich sofort auf und ist der Multiplikator.
Ich finde, du hast es gerade total nachvollziehbar und toll erklärt, wie das eigentlich normalerweise ist, wenn man so viele Niederlagen hat und was zum Teil im Kopf los ist und was auch ein Trainerwechsel bewirken kann, wenn er denn positiv läuft. Jetzt mal heutzutage im Coaching für dich als Trainer, wie hoch ist der psychologische Anteil und wie viel hat es wirklich noch mit Coaching, Taktik und sonst zu tun? Weil das ist ja jetzt reine eigentlich Psychologie und man versucht mit den Leuten zu sprechen und eigentlich, wie du es gesagt hast, einfach einen Turnaround herbeizuführen im Kopf.
Ja, der Kopf ist da ich glaube, es hängt, alles startet ja da, ne? Also, ich glaube, da geht es ja um eine gemeinsame Zielfindung, gegen Anfang der Saison. Da geht es darum, Automatismen einzustudieren. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass die Mannschaft, ein gemeinsames Ziel hat. Und dieses gemeinsame Ziel, ohne Ziel, kannst du nicht spielen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in jeder Mannschaft, dass man diese Ziele definiert und dass die Mannschaft, dass diese Zielfindung mit der Mannschaft stattfindet. Also es nützt nichts, glaube ich, wenn der Uwe Krupp da steht und sagt, ich will unbedingt Vierter werden, ja, oder Erster werden und ich gucke 25 Mann an und sage, naja, ich weiß nicht, ob wir es drauf haben oder ich glaube, oh, der schießt aber hoch, der zielt aber hoch. Ne? Und ja, ich glaube, dass diese Erarbeitung der Ziele in der Gruppe ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Und du fragst nach der Psychologie. Mit der Erarbeitung des Ziels im Kollektiv, die wird auch die Verantwortung für dieses Ziel, liegt nicht auf dem Trainer, sondern liegt auf allen Schultern. Und ich glaube, das ist ja im Endeffekt das Ziel des Trainerdaseins, ist, dass du eine gewisse Autonomie in der Mannschaft förderst und dass die Jungs selbstständig sind und dass die das Heft in die Hand nehmen und wenn das Spiel auf der Kippe steht, die gucken nicht unbedingt zurück zu dir und warten, dass du jetzt irgendwelche Impulse setzt. Ich habe was gesehen, Martin Tugos hat das gemacht im dritten Drittel irgendwann 2014, sondern dass die einfach wissen, wie zu spielen, wie sie zu spielen haben, die Grundprinzipien sind da. Und dann das mit dieser Eigenverantwortung aufs Eis gehen. Und das ist natürlich basierend auf einer gesunden Führungsschiene in der Mannschaft, Führungsqualitäten einzelner Spieler, aber auch im Kollektiv dieses Gefühl herbeibringen, die Identität der Mannschaft fördern und dann einfach die Spiele spielen. Weil den Einfluss, sorry, dass ich so lange quatsche, aber der Einfluss, den du als Trainer hast, ich sage das immer, das wird immer überschätzt. Wenn es gut läuft, glaube ich, wird es überschätzt, wie viel du damit zu tun hast. Und genauso wird es überschätzt, wenn es schlecht läuft. Es wird der Trainer auch viel zu schnell für die Schuld auf den Trainer geschoben und der Trainer bekommt viel zu viel ab. Also das ist wie soll ich sagen, irgendwo in der Mitte liegt die Realität. Mhm.
Ich finde es gerade wahnsinnig interessant, ja, und ich habe selten einen Trainer gehört, der auch so viel darüber spricht, weil das ist genau das Ziel eigentlich, dass das Ziel aus der Mannschaft selbst kommt und nicht von oben irgendwo reinbrätschelt wird oder noch schlimmer von der Presse draußen. Ja. Aber lass uns mal ganz kurz zurückgehen, Uwe, vielleicht. Wie schafft man denn das, aus der Mannschaft das Ziel rauszuziehen? Also wenn wir mal zurückgehen, 2010 bei der Heim-WM, genau, hast du ja zum Beispiel was gemacht, das wo du aufgehängt hast, das hat noch was anderes gegeben, was die Spieler um Hals gehabt haben, wir müssen das vielleicht nicht genau besprechen, aber wie schaffst es du, dass die Mannschaft in sich selbst ein Ziel hat? Funktioniert das mit der Teambesprechung, dass sie das selber machen oder so grob jetzt mal nur?
Also im Groben glaube ich, dass das ist nicht unbedingt eishockey-spezifisch. Ich denke, dass wenn wir wenn wir drei oder wir nehmen noch zwei Mann dazu und wir haben ein Ziel, was weiß ich, diesen schweren Tisch aus dem Raum in den nächsten Raum zu heben. Weil wenn wir uns hinsetzen und überlegen zusammen, wie machen wir das, dann finden wir schon irgendwie einen Weg, dass wir das schaffen, ohne dass einer von uns eine Rückenoperation braucht. Und wenn aber einer sich da vorne hinstellt und sagt, ich bin der Experte und ich sage euch jetzt, wie das geht, kann es sein, dass die Kräfte, die aufgebracht werden von den anderen dreien oder zweien, wer auch immer da ist, dass du folgst zwar den Anweisungen, aber vielleicht denkst du, es ist Zeit, den Tisch hochkant zu nehmen. Ich weiß nicht, warum wir Idioten jetzt noch weiter den Tisch so versuchen, da durchzukriegen. Ich habe eigentlich eine Idee. Aber wenn die Idee nicht gehört wird, dann bin ich vielleicht nicht ganz so bei der Sache. Und um das noch auf eine andere Art und Weise zu erklären, ich glaube, dass die meisten Leute nur dann motiviert sind, wenn sie das Gefühl haben, ein gewisses Mitspracherecht zu haben. Das heißt nicht, dass wir jetzt demokratisch sind und laufen durch die Gegend, welche Übungen machen wir denn heute und so weiter. Aber dass die Spieler das Gefühl haben, dass der Trainer ihnen zuhört.
Super interessant.
Und wenn das etabliert ist, dann kannst du darauf aufbauen. Zumindest ist es in meiner Erfahrung so, dass dann die Spieler, wie gesagt, dass du die Aufmerksamkeit des Spielers hast und du hast auch die dann motiviert und die sind dabei. Und das ist direkt, das ist komplett anders als wie zu deiner Zeit und zu meiner Zeit als Spieler. Ja. Jetzt bin ich ja noch ein Stück älter als du, aber das gab es damals nicht. Ne? Dieses Element wurde nicht viel reingebracht in die Mannschaftsumfeld. Mhm. Wobei das mit der Generation, die jetzt heranwächst als Spieler, also ob das die Generation Y ist, über die wir reden hier, die sind die ticken anders. Ne? Den kannst du nicht einfach sagen, rechts rauf von da nach da. Du musst ihn auch ein bisschen erklären, warum es eine gute Idee ist und dann die Sache bestärken mit ein bisschen Erfolg. Also das ist eine neue Generation von Sportlern und Kindern, die heranwachsen in einem anderen Umfeld, mit anderen Druck und mit anderen Sachen sehr gut umgehen. Aber vielleicht andere Sachen müssen wir heute als Trainer oder als Lehrer anders ansetzen.
Super interessant, da könnte man echt einen eigenen Podcast drüber machen, toll, weil wir auch immer hier sagen, danke für die Infos, weil wir auch immer sagen, wie wichtig eben auch so Themen sind, gerade Mannschaftsführung und dass auch viel von der Mannschaft kommen sind, da sprechen wir auch hier oft im Podcast drüber, von daher schön, das auch nochmal so zu hören, dann mehr oder weniger aus dem Innenleben jetzt generell, aber natürlich auf der schnellen Art und Weise jetzt in Köln. Lass uns trotzdem jetzt mal, Uwe, vielleicht einen Blick vorauswerfen auch, was jetzt auch in der nächsten Saison kommt, weil die ist ja für euch jetzt blöderweise schon frühzeitig planbarer, als es eigentlich gewünscht gewesen ist. Es wird ja mal auch viel geredet jetzt von vielen auslaufenden Verträgen, ein, zwei neue Spieler, die fix sind. Wie viel Einfluss kannst du jetzt gerade noch nehmen, weil es war ja wahrscheinlich schon viel in der Mache und viel angeschoben mit Mike Stewart und dem Personal?
Ja, also ich glaube grundsätzlich ist die Mannschaft gut zusammengestellt. Ich haue nicht in die gleiche Kerbe, die sagen, die Mannschaft hat keine Qualität und die Spieler, die hier sind, die sind nicht gut genug, um die Erwartungen zu erfüllen. Ich glaube, erstmal von der Grundvoraussetzung, klar, weiß ich nicht, ob du mit München und Mannheim und Berlin, ob du mitspielen kannst, Straubing, aber auf die Dauer. Aber ich habe eigentlich genug gesehen, um mir ein Bild zu verschaffen in den letzten paar Spielen, dass man sagt, das geht. Und ich glaube, was die Zukunft angeht, hier geht es natürlich jetzt darum, einerseits, dass ich mir ein Bild mache irgendwie von den Jungs, die jetzt wie Status Quo in der Kabine sind, die sich jetzt präsentieren. Aber es findet natürlich auch ein Prozess statt, wo wir in die Saison gehen und uns 20 Spiele analysieren mit einem gewissen System und die Beiträge der einzelnen Spieler bewerten. Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil es kann ja sein, dass jetzt im Moment scheint die Sonne und jeder fühlt sich gut und es ist ein bisschen Erfolg da und dieses Piano, das sie mit sich rumgeschleppt haben, ist ein bisschen weg. Aber das ist auch nicht die Realität der normalen Saison. Und im Hinblick auf die nächste Saison geht es darum, in meiner Sicht diese Saison aufzuarbeiten. Und das geht eigentlich auf der sportlichen Schiene nur über eine Spielanalyse die dann stattfinden wird mit der super vielen Zeit, die wir jetzt zur Verfügung haben, unglücklicherweise.
Aber also heißt auch, wenn ich es jetzt so übersetze, du glaubst jetzt nicht, dass der Standort vor allem vielleicht auch spieltaktisch wieder eine neue Identität braucht, was so viele dann auch schnell mal fordern, wenn so eine Saison so läuft, wie sie gelaufen ist?
Ja, das ist ja in der DL gang und gäbe, dass 9 Spieler ausgetauscht werden, 10 Spieler werden ausgetauscht und dann wird das Ding wieder neu gewürfelt. Ich glaube, dass es gibt vielleicht Situationen, wo das notwendig ist. Aber genau zu sagen, ob das hier der Fall ist, jetzt im Moment nach 3 Spielen, fällt mir eigentlich ein bisschen schwer. Es fällt mir schwer nachzuvollziehen, wie die Mannschaft 17 Spiele hintereinander verloren hat. Aber es ist halt passiert. Und wir müssen ein bisschen tiefer gehen in die Situation und rausfinden, welche Spieler denn im Endeffekt nicht genug gemacht haben oder nicht die Erwartungen erfüllt haben, die hier in Köln in sie gestellt waren und warum das der Fall ist. Und ich glaube, wenn das abgeschlossen ist, dann ist das Bild etwas kompletter. Wobei ich glaube, so genau hundertprozentig findest du es eh nie raus. Also das ist keine genaue Wissenschaft. Es ist total kompliziert und es sind total viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber ich bin eigentlich zu früh, um zu sagen, wir machen genau das. Wir machen genau das und das ist dann der Weg da vorne. Ich glaube, wir sind immer noch im Moment, versuche ich die letzten 2 Spiele jetzt gut zu spielen und in meinem Spiel besonders gut zu präsentieren vor unseren Fans. Wollen wir gut dastehen und dann das letzte Spiel in Augsburg, da wird vielleicht auch ein bisschen getestet, weil ich denke, das Spiel hat für beide Mannschaften ganz wenig relevant.
Eine Frage habe ich noch persönlich, Uwe. Wie du gewusst hast oder den Anruf bekommen hast von Köln, war der Gedanke denn für dich als erstes nah, dass es so ein Heimkommen wieder ist? Oder war da erstmal noch dieser Moment, dieses Unverständliche, sage ich jetzt von meiner Sicht aus, also nicht von deiner Sicht, auch für mich die unverständliche Trennung damals im Jahr 2014, war die erstmal noch eine Barrikade?
Ja, da ist schon... Das hat schon einen Beigeschmack. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, es hat so ein bisschen das Gefühl, als wenn ich zur Ex-Frau zurück. Ne? Aber das funktioniert eh nicht aus meiner Sicht. Und ich habe da einige Erfahrungen. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass es gab natürlich einen Kontakt mit den Kölner Haien und jetzt nicht während der Niederlagenserie oder was weiß ich oder diese Saison. Aber es gab mal einen Kontakt mit den Kölner Haien vor einem Jahr. Im Sommer und gab es auch ein Gespräch zwischen Management und den Besitzern und mir und da wurden auch einige Sachen aus dem Weg geräumt oder aus der Luft geräumt. Und weißt du, wir sind in einem Geschäft, wo viel Emotionen eine Rolle spielen und wo einfach Sachen oft passieren, die im Nachhinein ist man schlau. Oder man überlegt sich etwas anders. Ich habe die Sache abgearbeitet. Ich hatte kein schlechtes Gefühl, zurück nach Köln zu gehen. Der Anruf kam für mich. Ich habe mich gefreut über den Anruf. Ich bin stolz darauf, die Kölner Haie zu trainieren oder dass man mich in Erwägung zieht dafür. Und ich sage das immer wieder, es ist ein Privileg, wenn man dir vertraut mit Sparta Prag oder den Eisbären Berlin oder der Nationalmannschaft, das ist eine Auszeichnung. Und für mich ist es natürlich hier in Köln eine Auszeichnung mit einem besonderen Beigeschmack, weil ich auch Kölner bin und aus dem Stall hier komme. Und das ist, hat schon noch eine Eigendynamik aus diesem Grund. Aber ich musste eigentlich nicht lange überlegen. Ich bin eigentlich im Moment, sollte ich in Kanada sitzen und mich um ein Jobsinterview kümmern, die schon auf dem Programm standen für mich. Aber
um was kümmern, Uwe? Das kam jetzt gar nicht an.
Ja, ich hatte ein paar Interviews für Coaching-Jobs für die nächste Saison und das war alles, ne, das hat sich dann alles innerhalb von 24 Stunden geändert.
Ah, okay, also hätte sein können, dass du nicht in Köln, sondern in Nordamerika irgendwo landest.
Der Plan war, zurück nach Nordamerika zu gehen. Ganz klar. Also nach der Sparta-Sache, das war, ich würde sagen, das war also dann doch etwas überraschend. Und und danach habe ich gesagt, das ist gut, das Europa-Abenteuer ist damit abgeschlossen und jetzt geht's zurück nach Nordamerika, wo ich nun doch über 25 Jahre meines Lebens gelebt habe und wo auch mein Zuhause ist. Also außer ich bin jetzt und arbeite in Berlin oder in Köln oder für die Nationalmannschaft. Das ist, wie gesagt, das war eigentlich der Plan. Und dass sich das natürlich alles wieder ändert von einem Moment auf den anderen, das ist so die Ironie des Lebens.
Uwe, dann sage ich auf jeden Fall schon mal danke für die sehr offenen Worte. Ja, und danke. Ich glaube, die Deutsche Eishockey-Liga ist erstmal happy, dass du da bist. Und ich glaube, ein Stück weit ist es vielleicht auch noch so ein unfinished Business, denn es ist ja auch auffällig zu sehen, dass nach deiner Amtszeit in Köln da auch noch kein weiteres Finale mehr rausgesprungen ist. Vielleicht ist es dir ja mit der Mannschaft vergönnt, den ganzen Weg zu gehen in der kommenden Zeit, die ihr zusammen verbringt, in der kommenden Aufbauphase. Ein bisschen Arbeit ist ja noch zu gehen. Kann ich mir vorstellen, dass jetzt viel zu tun ist erstmal. Uwe, vielen Dank.
Ist alles gut.
Ja. Super, danke und gute Zeit. Ciao. Gut.
Viel Erfolg. Ciao. Jo, danke. Ciao.
Also ich muss ganz ehrlich sagen,
interessant.
Ich bin beeindruckt, wie offen er gesprochen hat. Da muss man auch mal sagen, die Zuschauer oft auch draußen erkennen ja einen Uwe als Nationaltrainer, als Zeit in Köln, Berlin, oft das sehr verbissen, weil er am Spieltag oft nicht groß gesprächsfähig ist.
Er ist, in einem Tunnel, kann man sagen. Richtig. Er ist schon sehr fokussiert und kann nicht so gut links, rechts.
Genau. Das kommt aber oft beim Zuschauer sehr angespannt, sehr kurzatmig rüber, sage ich jetzt einfach mal. In Wirklichkeit, der ihn kennt, weiß, dass er normalerweise so spricht. Und es ist wahnsinnig interessant, das Gespräch mit ihm zu führen und länger zu führen, weil er absoluter Fachmann ist.
Stimmt.
Und weil er wirklich auch Bock hat, Sachen zu erklären, so wie jetzt. Und dass er uns so tief mitnimmt ins Trainersein, in die Kabine, das erklärt, das kann ich als Experte manchmal machen, aber dass ein Trainer, der aktiv ist, das jetzt so erklärt, das war sehr beeindruckend und es war schön, es ist schön, ihn wieder zu hören und in der Deutschen Eishockey-Liga zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er einer der großen Charaktere des deutschen Eishockeys ist, der mit einem Satz für Furore in Deutschland sorgen kann, dem die Leute zuhören und der einfach nach außen was darstellt.
Ja, das stimmt, also weil du das auch sagst, ich bin ja 2010 zum Eishockey gekommen, Nationalmannschaft, Uwe Krupp war Trainer und natürlich stehst du dann da und denkst ja auch, boah, ja, ist ja auch, das ist der Bundestrainer und so viele Erfolge und dann gehst du erstmal mit einer Menge Respekt daran und ist ja auch okay, soll auch so sein. Und dann ist es genauso, wie du sagst, du musst erstmal so abtasten, okay, wie ist jemand im Interview, stelle ich jetzt eine falsche Frage oder warum ist der vielleicht gerade nicht so redselig? Nee, das ist einfach der Mensch, wie er ist, wenn er vor so einer wichtigen Aufgabe seine Mannschaft eingestellt hat und sich selber auch auf so ein Spiel vorbereitet.
Ja.
Da gibt es Menschen wie Jürgen Klopp, die talken sich kaputt und dann gibt es dann Leute, die sind halt einfach schon so im Tunnel, das ist vollkommen okay. Aber weil du es gesagt hast, ein Jahr später, 2011 in Bratislava bei der WM, machen wir ein Interview im Drittel, in der Drittelpause, weil Deutschland spielfrei hatte und danach bleibt er noch im Studio stehen und wir fangen an, so ein bisschen zu quatschen. So einfach mal so zu quatschen, off the record. Und da hat er mir zum Beispiel total interessante Sachen erzählt. Also hat er mich sozusagen mit reingenommen in seine Eishockey-Seele und das war unglaublich interessant, weil das, wie du gerade sagst, ist ein totaler Fachmann und mega, wenn dir einfach so einer sowas erzählt. Das war so, als ich zum ersten Mal mit Boris Becker off the record einfach nur so über Tennis geredet habe und du erstmal merkst, boah, ist ja Wahnsinn, wie der das Spiel begreift und was da so hintersteckt alles. Also es ist schon dann toll, wenn man mit so Leuten reden kann über Sport im Allgemeinen übrigens auch, nicht immer nur über die spezifische Sportart dann. Sehr interessant. So sieht's aus.
Bin ich bei dir, wenn wir gerade von jemandem Großen sprechen, müssen wir momentan auf den absoluten Topscorer der National Hockey League auf jeden Fall kommen. Wir müssen einmal hochreden.
Da hätte man Uwe natürlich auch noch einen Satz zu fragen können, stimmt, aber er hat ja auch noch ein Mittagessen, was er einnehmen muss um 13 Uhr wahrscheinlich. Von daher haben wir das genau perfekt getimt. Ja, Leon Dreiseitel. Also wir reden immer Woche für Woche drüber und der Junge macht Woche für Woche immer krassere Sachen und ja, man kommt ja nicht drumrum, ihn nicht abzufeiern, ist ja auch okay, er hat ja auch alle Berechtigung dafür, weil er so abliefert, aber es ist manchmal schwer, da irgendwie immer einen neuen Superlativ zu finden, ne? Weil er schreibt den irgendwie immer wieder weiter, den Superlativ, den es ja gar nicht gibt.
Ja, kannst also ich glaube auch, es ist wirklich beeindruckend, was ich auch immer sage, ist, man muss ihn an sich selbst vergleichen, also macht ja nichts jetzt, dass man sagt, im Vergleich zu anderen, was dann immer gern hergestellt wird, sogar sportartübergreifend, damit man einfach sagt, damit man einen deutschen Eisnowitzki hat und so weiter.
Ja.
Man muss sich einfach mal anschauen, wie er sich weiterentwickelt. Und wenn du dir die Spiele anschaust und die Tore, die er schießt, ja, also jetzt nur mal für alle, die vielleicht die NHL nicht so verfolgen, Stand heute Mittwoch, hat er 108 Scorerpunkte. Connor McDavid ist dahinter mit 95. Also das heißt, nach 67 Spielen ist er einfach über 10 Punkte vorn momentan in der Scorerliste.
Conner war noch verletzt, muss man sagen.
Er war verletzt, ja, aber der hat trotzdem wieder schnell aufgeholt. Genau. Hat 43 Tore dafür. Das heißt, er hat jetzt schon mehr Punkte wie letztes Jahr, da er 105 geholt hat. Aber die Art und Weise, wie er spielt. Also man muss ganz ehrlich sagen, jetzt hat er im letzten Spiel gegen Nashville, oder es war das vorletzte Spiel, 4 Tore erzielt, 1 Assist, also bei 8 Toren 5 beteiligt. Die Art und Weise, wie der die Tore schießt, mutet manchmal an, und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, als ob ein Erwachsener in der Juniorenliga mitspielt. Es ist nicht zu erklären.
Immer ein Schritt voraus, immer schon einen Schritt weiter gedacht und
durchsetzen, körperlich durchsetzen, in der richtigen Position sein, den Schutz durchbringen, schneller sein mit 24 Jahren. Also ich glaube, dass die Entwicklung immer noch weitergehen wird. Und das Beeindruckende ist wirklich, dass Leon, ich glaube, es gibt momentan keinen besseren offensiven Spieler in der Liga. Ja, also meiner Ansicht nach. Aber das hat er sich auch erarbeitet. Also diese ganze Sache, die legt er halt im Sommer auch schon den Grundstein. Der arbeitet unheimlich hart. Das nimmt er auch nicht auf die leichte Schulter, sondern der arbeitet in Tschechien, da mit einem Trainer, den er schon sehr lange hat. Das ist ein sehr hartes Sommertraining, das er da macht. Das macht er seit Jahren so. Und er wird eigentlich immer besser. Er arbeitet technisch, er arbeitet von der Schnelligkeit, hat er sich weiterentwickelt. Spielverständnis ist überragend. Mhm. Also insgesamt muss man ihn wirklich, man muss ihn einfach hochloben und muss einfach sagen, das ist das Aushängeschild des deutschen Eishockeys momentan. Wenn man vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, wenn man gesagt hat, irgendjemand, du, ein Deutscher wird der Topscorer der NHL werden, hätte jeder, egal wer, hätte gesagt, du spinnst ein bisschen. Ja. Und jetzt dieses Jahr schaut es danach aus. Also das ist beeindruckend, was er macht. Und auch, er ist die Visitenkarte für das deutsche Eishockey in der ganzen Welt momentan. Der
Botschafter, schlechthin. Ja, absolut. Ja, absolut. Deshalb ist es auch cool, wenn er vielleicht trotzdem zur WM kommt.
Ja.
Nein, du weißt, was ich meine. Ich wünsche ihm, dass er diesmal da auch Playoffs spielt, also und die auch einen langen Weg gehen können irgendwann vielleicht mal, und dass er irgendwann auch mal die Trophäe nach oben stellt. Ja. Aber es ist natürlich einfach auch cool zu sehen, weil du sagst gerade das Richtige, er ist dieses Aushängeschild, er ist der Botschafter, und es wäre immer super, wenn der dann auch eben bei diesem Höhepunkt Eishockey-WM zum Beispiel auch mal auftaucht.
Ja.
Aber das ist nun mal so, wie es ist mit der Liga. Der kauft für den Geburtstag ein, immer noch.
Jetzt muss ich mal kurz auch eins dazu sagen. Das mit dem, wäre schön, wenn er bei der WM dabei wäre. Klar, wäre schön aus deutscher Sicht.
Genau. Nicht aus seiner. Also, er würde auch gern spielen, aber er will.
Man muss das einfach so sehen. Die NHL hat da absolut Vorrang. Und
ja,
um kompletter Spieler zu sein, brauchst du den Stanley Cup. Das ist einfach so. Du brauchst dieses Teil, du musst das Teil hochstrecken. Und letztendlich würde ich ihm wirklich wünschen von Herzen, dass er das gewinnt. Ich glaube, diese Mannschaft, auch wie sie sich jetzt nochmal verstärkt haben vor der Training-Deadline, was sie da noch alles geholt haben, das ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr stark. Und die nächsten paar Jahre ist, ich glaube, Edmonton ist dran, und ich hoffe es auch für die, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da Spieler drin sind, die wirklich das Spiel zum Teil geändert haben, von der Art und Weise, wie sie spielen. Aber gut.
Wir beobachten das selbstverständlich. Und schicken Grüße nach Nordamerika. Und wo wir schon in Nordamerika gerade waren, können wir mit einem Nordamerikaner reden. Dann werden wir das Ganze jetzt mal kurz, wir müssen auf Englisch switchen. Jetzt gleich bei unserem nächsten Telefongast.
Ja, dann machst du viel.
Why is that?
What's up? Wen rufen an?
What the heck is going on here?
Wen rufen denn an?
Wir hatten ja eingangs schon besprochen, dass ich auch im 4. Jahr sehr beeindruckt bin, wie die Fishtown Penguins Bremerhaven. Jetzt waren gerade in der NHL, da war ich direkt bei den Penguins, aber ja, wir sind aber jetzt bei den Penguins.
Ist natürlich schwierig, wenn du es mit ihm Englisch sprichst, sind es wieder Penguins.
Ja, aber it's Fishtown, you know.
Er ist ja das Gesicht der Fishtown, wie gesagt.
Also wir wollen über Bremerhaven reden.
Riecht er auch so? Riecht er auch so?
Mann!
Ich frage für einen Freund.
Weil Stand jetzt Bremerhaven Platz 6, also Möglichkeit mit 3 Punkten Vorsprung an diesem Donnerstag vor dem letzten Wochenende, sich da wirklich direkt fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Und das wäre natürlich für den Standort der nächste Meilenstein in der noch recht jungen DL-Karriere im 4. Jahr. Also Hut ab, was die da machen. Und ich klingel mal durch beim Kapitän. Er sollte eigentlich, ich habe ihm jetzt nicht vorher Bescheid gesagt.
Dass du anrufst?
Ja, ich habe ihm gesagt, ich sage ihm ganz kurz vorher Bescheid, aber habe ich jetzt doch nicht geschafft. Mal gucken, ob er trotzdem dran ist. Also 4. Saison auch in Fishtown und in der 4. Saison auch Kapitän. Deshalb meinte ich auch so ein bisschen das Aushängeschild des Vereins. Also es klingelt noch nicht. Doch, jetzt geht's. Ja, es dauert ein bisschen länger, von hier unten nach oben an die Küste.
Hallo.
Mike, this is Sasha and Rick calling.
Hey, Sasha.
Hey, I'm sorry. I know I promised you to give you a short notice beforehand, but I just forgot because we had Uwe Krupp on the phone, and now it's your turn. Is that okay?
Okay.
Are you ready? Are you ready?
I'm ready. As long as this connection's good, and if it's not, I sent you a landline number that we can use.
No.
But if this is working, we can keep going.
All right. I think it's going well. Mike, we just talked about Bremerhaven real quick. I mean, you guys are sixth in the standings, maybe on your way to the quarterfinals directly. So everybody's got to be in a good mood after, let's say, monster two important wins on game day 49 and 50 against Straubing and Düsseldorf, right?
Yeah, very good mood. We were really happy, especially the coming off the break wasn't the most success that we've had. It was a kind of a point in the season where we struggled a bit, and to kind of turn that around and have a good weekend, especially went down to Straubing. Obviously, they're a top team, and to come back and have a big win at home against Düsseldorf, it was a huge weekend for us.
The little slump you were talking about before the break, why do you think sometimes at the end of the season it seems to be that your team is going down a little bit? Do you have any, you see it the same way, or like the last few seasons?
Yeah.
Yeah?
No, yeah, it is tough. I mean, I think whether it's us kind of struggling, or we just, every team kind of, when it comes down to it at the end, is playing like it's playoffs already. So it's tough. They're tough games. It just gets that much more competitive. Guys are fighting for those playoff spots, and we have to be consistent and kind of rise to the challenge and get better as other teams get better. So and having said that, it was a good weekend for us to get our confidence back. And know that we can play the best teams at the toughest time of the year.
But it's really interesting. I mean, if you look at the seasons, or let's say all four seasons so far, the last three, you finished 10, 9, and 7 in the standings. I mean, like 64 points, I just wrote it down, 75, 81. You're even better now. Three times first playoff round, pre-playoffs, let's say. I mean, it's first round playoffs. That's the official wording. But
yeah,
how the hell are you doing it year after year? You can now tell us the magic drink you're having.
Yeah, exactly. Something in the water. I think we've been fortunate that with Bremerhaven, it can be a spot that guys try to kind of break into the league and then move on to those the teams that have a little bit bigger budgets and stuff like that. But at the same time, I think guys are recognizing that it's actually not a bad place to be, and I think that that's might be the secret that we have, is that the guys that that want to be here and stay here and enjoy it here, and we kind of have a pretty good thing going. In that sense, is that it's a good atmosphere, and it's a fun place to play, and guys realize that, and I think that actually is a pretty big factor in the sense that it gives us just that the camaraderie and that sense of a family that we have here in Bremerhaven, and it's just a fun place to play.
On Friday, you guys play against Ingolstadt. Ingolstadt is 3 points behind you guys. Maybe the most important game of the year so far?
Probably, absolutely. Most important game of the year. And it's, you can look at it as probably one of the most important games in Bremerhaven in the last, 4 years. That's it's basically kind of like a pre-playoff series, because that's going to be the difference between possibly us being in the quarterfinals or having to play another pre-playoff series. And with those best of three series, it can be real quick either way. So, it is probably the biggest game in Bremerhaven in the DEL. So it's exciting. We're kind of building towards it. We've had a couple good days of practice here, and we all kind of know what's on the line. And
Yeah, we're excited.
It seems from outside that the atmosphere in Bremerhaven is really great. How is it for you as a player? How do you feel that?
I mean, I think you just notice it from the community as well, like from the, you know, just the support that you have, that we have at home games, even coming on the road. But then just the support in the community, you know, as long as we're giving a good hard effort, you know, the city's behind us. So, you know, whether you're just out for a walk or going out to a restaurant, people are happy to support the team, and it's a good feeling. And you know, we get the road trips that the fans do. You know, they've taken buses and trains and boats. it's incredible just the support that that we have. And you know, the team's behind you, win or lose, as long as we're trying hard and we put a good effort forward, and that's what we expect from ourselves as well. So it adds to that that fun atmosphere and a good place to play.
Sounds good. So I mean, we wish you all the best for maybe finishing directly in the quarterfinals. But as Alfred Prey always says, if we reach the playoffs, that's already our championship. So maybe that's not the case this time, right?
Yeah, I mean, that's, you know, the last 3 years has been done exactly that. Like, with us having a good start and a good good month in the middle of the season, and putting ourselves in a position to be in the top six, I mm-hmm. think our goals shifted, and now we feel that you know, it would be disappointing if we couldn't you know, win a pre-playoff series or just get there by being in the top six and, you know, getting a chance to be in those quarterfinal series. And you know, that would be a big step for Bremerhaven.
Right, that's true. Final question is, your wife still running the cafe in Bremerhaven?
Yeah, so they've shifted that cafe. They ended up closing that location, but they're moving and opening up a new location. So that'll be opening soon. But it actually corresponded pretty well because our son was born. So my wife's had been fortunate enough to be at home with him, and we'll see when the cafe opens next season. Maybe we'll be shifting, and I'll be taking on a lot more dad responsibilities at home on the off days and when I'm not at the rink.
Well, that's right. There's some things more important to life than a cafe latte. That's right.
Yeah.
Mike, thanks a lot for talking. And right now you're standing on 189 DEL games. You will reach the 200s, number 200 at the weekend. So congrats for that.
Perfect.
As well. Yeah.
Thank you.
Just in case you didn't know.
Yeah. I learn something every day, so thank you.
Thanks, and say hello. Thanks, Mike.
Ja, thanks, Sascha. Thanks, Rick.
All the best.
Thank
you. Ciao. Also, das war die Stimme aus Bremerhaven. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Eishockey-Show powered by Sport1. Und ihr könnt uns natürlich gerne jederzeit abonnieren über die gängigen Plattformen. Ne? Ihr wisst, wo ihr das Ding abgreifen könnt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, Deezer und so weiter und so fort. Und selbstverständlich eben auch auf der Sport1-Page. Da gibt es einen Link zu den Podcasts. Da liegen ein paar rum. Und da könnt ihr natürlich auch gerne euch das Ding reinziehen. Und ansonsten...
Könnt ihr auch die anderen auch anhören.
Ja, genau. Deshalb sage ich.
Die sind halt nicht so gut, aber kann man sich auch... Kann man sich auch anhören. Die schlecht sind die bestimmt schon. Also ich höre viele an, aber.
Ich bin ja ein Fan vom Audiobeweis. Ich höre den immer, weil ich auch viel dritte Liga mache. Da höre ich auch mal den Jungs beim Audiobeweis.
Ist ja von
so,
Sport1
ja?
Auch.
Genau, die machen die dritte Liga.
Toll.
Und da quatschen die auch mal ganz interessiert über und interessant über Fußball, über die dritte Liga.
Ich bin ein Fan von allem.
So, also dementsprechend ansonsten den Sportfuzzis auf Instagram oder Twitter folgen. Da wird natürlich auch immer bekannt gegeben, wann wir die nächste Folge droppen. Und Rick Goldmanns, nein,
was? Ist ja
Basti Schwedes Geburtstag.
Die kommt jetzt am Basti Schwedes 44.
Deiner kommt ja noch.
Meiner?
Ja, der kommt ja bald dann.
Ja.
Genau. Deshalb jetzt schon mal
bis dahin ist.
Happy Birthday, Basti. Das ist deine Geburtstagsedition. Ja. Natürlich singen wir jetzt nicht. Das wäre zu viel der Ehre. Oder wollen wir singen?
Ich rufe ihn ja morgen. Wir kommen morgen bei dem vorbei. Sollen wir die Straße durchgeben, damit die Leute nicht wirklich vorbeifahren können und nicht so Postkarten schicken wie beim Hans Zach damals? Nee, machen wir nicht. Tja, weiß ich nicht, wenn er nicht feiern mag.
Er ist
nicht
da. Wir können auf jeden Fall schon mal sagen, es sind Schwabing.
Jetzt komm, jetzt geh raus aus dieser Sendung. Es war nicht so schön, ja, mit so guten Inhalten
und du ist, versaust hinten. Da ist ein Krankenhaus in Schwabing und nicht weit davon.
Ich verstehe es nicht mit dir. Ich weiß nicht, was bei dir
Happy echt kaputt birthday ist. To you. So. Alles Gute, Basti. Danke fürs Zuhören. Es war anstrengend, wir wissen es. Aber hoffentlich zwischendurch auch interessant.
Es war eigentlich gar nicht anstrengend, bis aufs Ende.
Das ist richtig. Okay. Aber ich kann jetzt nicht noch ein Ende aufzeichnen. Das ist das Ende vom Ende. Tschüss.
Ich weiß nicht, was mit dir falsch gegangen ist.
Was falsch hochgezogen ist.